Hi, ich bin Elli.
Und ich bin Kathi.
Und willkommen zu Makaber. So eine riesen Opferzahl wie ein John Wayne Gacy oder so. Also von daher dauert es, denke ich, keine 4 Folgen. Vorausgesetzt, ich finde nicht noch mehr coole Transkripte oder sowas. Und Fun Fact, schon mal von vornherein. Er hatte 2017 seine letzte, und ja, nochmal Spoiler Alert, Ed Kemper lebt noch, seine letzte Bewährungsanhörung.
Ja.
Und dank diesem Transkript ist vieles nochmal bestätigt, was ich schon gelesen hatte. Und tatsächlich hatte seine jüngere Schwester zwischenzeitlich zugegeben, diese Geschichte mit der Puppe,
ja,
die immer benutzt wurde als Beweis dafür, dass er schon frühzeitig auffällig war.
Ja.
Zwischenzeitlich hat sie zugegeben, dass es tatsächlich ein Streit zwischen den beiden war, aufgrund dessen er die Puppe kaputt gemacht hat.
Ja, und wir haben ja schon festgestellt, dass er nicht früh auffällig war.
Nein.
Es war normales, kindliches Verhalten.
Ja, dass das halt erst anfing nach der Scheidung der Eltern, nach dem Umzug nach Montana, nachdem er konstant,
ja,
seiner Mutter ausgesetzt war. Ja. Nochmal zur kurzen Änderung. Wir sind letzte Folge stehen geblieben, nachdem Ed seine Großeltern umgebracht hat,
mhm,
und er der Polizei gestanden hatte, dass er die Tat auch tatsächlich begangen hat. Er ist also entsprechend vor ein Jugendgericht gekommen.
Ja.
Und da er gestanden hat, gab es auch keine wirkliche Verhandlung, sondern lediglich eine Festsetzung des Strafmaßes. Damit das allerdings gemacht werden konnte, musste ja eine psychiatrische Untersuchung stattfinden.
Ja.
Weil er 15 war und 2 Morde jetzt begangen hat. Und unter anderem forderte der Richter das auch an, da er der festen Überzeugung war, dass er nur geisteskrank sein kann. Denn immerhin ist er ja noch so jung. Und seine Tat war eine sehr schwere Tat, die er begangen hat. Von daher muss er ja geisteskrank sein.
Dass da einfach nur eine Menge Hass hinter war.
Ja.
Vor allem, es tut mir leid, also die Tat, der Mord an seiner Großmutter, er hat ihr nicht nur in den Kopf geschossen, er hat danach mehrfach mit dem Messer auf sie eingestochen, ist definitiv Hass.
Mhm.
Also da war eine Menge Wut und Hass hinter und das, jeder, der sich so ein bisschen damit auseinandersetzt und ja, ich finde, so ein Richter sollte sowas durchaus erkennen, so ein bisschen zumindest.
Grundsätzlich finde ich es korrekt, dass
das heißt,
die Untersuchung stattgefunden hat.
Ja.
Aber er war der festen Überzeugung, er muss geisteskrank sein.
Ja, und das finde ich falsch. Weil es ist so, ich möchte das hier einmal abgeprüft haben, weil durchaus kann das sein. Aber auch zum Schutz dieses Jungen irgendwo, weißt du? Weil für mich wäre das, ich muss als Erwachsener, da ist ein Kind, der hat gerade 2 Morde begangen. Und sicherlich kann das sein, weil da eine Geisteskrankheit ist. Aber man muss ja auch verstehen, wie es dazu kam. Und dann auch zum zukünftigen Schutz dieses Jungen, damit das für ihn verhindert werden kann, dass er da nochmal so ausartet. Was offensichtlich nicht passiert ist, weil es sollte ja nur festgestellt werden, ob er geisteskrank ist.
Ja, und er hielt auch eine Diagnose.
Oh Gott.
Und zwar paranoide Schizophrenie.
Der war nicht paranoid.
Aha. Nochmal, wir hatten schon ein paar Mal ja über paranoide Schizophrenie oder Schizophrenie im Allgemeinen gesprochen im Podcast, aber nur nochmal zur Erinnerung. Paranoide Schizophrenie ist gekennzeichnet durch häufige paranoide Wahnvorstellungen, Halluzinationen und generelle Wahrnehmungsstörungen. Nichts davon trifft auf Ed Kemper zu.
Vor allem, er hätte die Anzeichen schon viel früher gezeigt.
Es ist eine Diagnose, die im Nachhinein ein bisschen unerklärlich ist. Ich habe ein paar Theorien von später behandelnden Ärzten, da komme ich gleich drauf. Warum sie denken, dass diese Diagnose gestellt wurde.
Ja.
Aber als Begründung für die Diagnose bei Ed Kemper wurde angegeben, selbstzerstörerische Impulse und suizidale Gedanken. Zum Beispiel, als er ursprünglich dann inhaftiert wurde, war auch Betäubungsmittel notwendig, um ihn davon abzuhalten, sich selbst weh zu tun.
Also hat er eventuell Borderline?
So wie seine Mutter. Mörderische Tendenzen, er hat ja die Katzen umgebracht, mal abgesehen davon, dass er gerade die Großeltern umgebracht hat. Kein Selbstwertgefühl, fühlt sich von den Eltern verstoßen, hat Angst, einer Psychose zu verfallen, hohes Aufmerksamkeitsbedürfnis, redet dadurch nonstop über sich selbst, ist sich stark bewusst, dass Taten falsch waren.
Also
alleine der letzte Punkt. spricht gegen Schizophrenie.
Ja.
Weil Schizophrene können durchaus definieren, was falsch und richtig ist. Aber sie können es nicht real anwenden.
Eben. Also, demnach, alles, was sie aufgezählt haben, ist so, okay, sie haben also einen depressiven, angehenden Narzissten.
Ja.
Mit einem Hang zur Selbstzerstörung, also eventuell sogar Borderline-Syndrom. Mhm. Mit einer Angststörung.
Mhm. Und daraus machen sie paranoide Schizophrenie.
Das macht keinen Sinn. Ja. Da sind keine Stimmen, da sind keine Wahnvorstellungen.
Ja.
Da sind keine Aussetzer, was seine Erinnerungen betrifft.
Ja. Sie schrieben zusätzlich in dieses Gutachten, dass sie ihn als behandlungsfähig ansehen. Und dass niemand vorher bei seinen Auffälligkeiten eingeschritten ist, sei eine Tragödie. Sicherlich, grundsätzlich, stimme ich dem zu, er war frühzeitig auffällig. Hätte es mehr Aufklärung und mehr Anerkennung von psychischen Krankheiten gegeben, denke ich, wäre er auch frühzeitig behandelt worden. Aber die Diagnose ist trotzdem komplett falsch.
Total.
Also
komplett daneben.
Ja.
Da fragt man sich doch, was für Psychologen da manchmal unterwegs sind, um so eine Diagnose zu stellen.
Mhm. Er wurde aufgrund der Diagnose in das California Atascadero State Hospital verlegt. Das ist ein Hochsicherheitstrakt für kriminelle Geisteskranke. Tatsächlich war es aber für ihn sehr gut, dass er in der psychiatrischen Klinik war. Während seines Aufenthalts, wie die Ärzte das so schön ausdrücken, blühte er richtig auf.
Ja.
Und durch seine regelmäßige Struktur und auch halt durch die Entfernung von seiner Mutter und anderen weiblichen Personen, von denen er sich angegriffen und demaskuliert und zurückgesetzt und ausgestoßen gefühlt hat, lernte er tatsächlich schnell einen Alltag, und auch seine Gewaltfantasien blieben aus.
Was Sinn macht, ich sag mal, wenn er da, wie gesagt, nach allem, was da stand, Depression, Borderline-Syndrom, wobei das meistens Hand in Hand geht, eine beginnende Angststörung, das sind alles Sachen, wo ein strukturierter Tagesablauf durchaus sehr, sehr hilfreich ist.
Hm. Gleich zu Beginn seines Aufenthalts ist zweimal sein IQ getestet worden und er ist zweimal getestet worden, weil er direkt beim ersten Mal ein Ergebnis von 136 hatte.
Also nicht hochbegabt, hochintelligent.
Mhm. Und beim zweiten Mal tatsächlich 145.
Also immer noch hochintelligent, noch nicht hochbegabt, aber wirklich noch nicht.
Nee, tatsächlich, laut den damaligen Tests und den damaligen Ergebnissen, die durchgeführt wurden, ist das tatsächlich Genie-Level.
Aber man ist ja erst hochbegabt ab 150.
Pass auf. Nee, das stimmt nicht. Und die IQ-Tests damals waren ja noch anders als heute.
Ja, das stimmt.
Du musst die Werte im Vergleich zu damals sehen. Und es war Genie-Level, was ihm diagnostiziert wurde. Intelligenz. Tatsächlich hat er 2017, bevor diese Bewährungsanhörung die letzte war, auch nochmal sich so einen Test unterzogen. Der nennt sich in den USA der Tabor-Score.
Ja.
Und der misst tatsächlich, dass die Intelligenz einer erwachsenen Person, die im Zusammenhang halt mit Bewährung stehen und so weiter und so fort.
Mhm.
Die ist explizit wohl dafür. Und er hat da den höchstmöglichen Wert erreicht.
Krass.
Also, und das, nachdem er einen Schlaganfall mit hinterher Hirnschaden hatte.
Oh, das ist schon heftig, ja.
Also, da sagte der Richter auch, weil er seinen Hirnschaden beschrieben hat, wie der sich äußerte nach dem Schlaganfall. Also, er lacht und weint unkontrolliert, ohne dass es tatsächlich in Verbindung mit Emotionen steht. Und das ist halt ein Hirnschaden, warum das passiert.
Ja, definitiv.
Und der Commissioner ist ja kein Richter, der diese Anhörung vorsteht. Der war so, sie haben den Score von 12,9. Das ist das Höchste, was geht. Ja, trotzdem.
Können Sie mal sehen, wie klug ich bin.
Wer weiß, wie es vorher um seine Intelligenz tatsächlich stand. Ne?
Ja.
Andererseits wiederum, die Scores werden ja alle entwickelt für den durchschnittlichen Erwachsenen, der das Gefängnis besucht. Ed Kemper ist von der Intelligenz her definitiv nicht Durchschnitt. Also,
er liegt weit über dem Durchschnitt.
Ja. Und umso besser tatsächlich damals in Escotero, umso besser er sich intellektuell, emotional und sozial entwickelte, umso mehr zweifelten die Ärzte an der Diagnose, die ihm gestellt wurde, mit paranoide Schizophrenie.
Weil er das ja auch nicht war.
Die Begründung dazu war, er hat keine Halluzinationen. Ach, keine paranoiden Anfälle. Wirklich.
Er hört keine Stimmen.
Und eine extrem hohe Konzentrationsfähigkeit. Also, die Ärzte waren so, wie sind denn die da drauf gekommen?
Das macht gar keinen Sinn.
Sie haben ihm eine neue Diagnose gestellt. Und zwar eine passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung. Was definitiv besser passt. Und ja. Sie gehen davon aus, dass die erste Diagnose tatsächlich gefaked war, um eine Behandlung zu ermöglichen. Hätte das nicht stattgefunden, dass er eine Diagnose bekommen hätte, dann, oder so eine Diagnose zumindest, für eine passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung wäre er nicht ins Krankenhaus, in die Nervenheilanstalt gebracht worden.
Ich muss jetzt passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung googeln.
sondern er wäre normal ins Jugendgefängnis gekommen.
Und was ihm vielleicht mehr geschadet hätte,
richtig,
als vernünftige Therapie.
Und
ja.
Die behandelnden Ärztin Escotero ging davon aus, dass die Psychologen, die forensischen Psychologen, ihm diese Diagnose tatsächlich gestellt haben, damit er eine Behandlung bekommen kann, weil sie erkannt haben oder gedacht haben, ich möchte gedacht unterstreichen mit Ausrufezeichen, dass er behandlungsfähig ist.
Ja.
Was keiner von diesen Personen wusste, A, wie hochintelligent er ist, und ich denke, dass keiner von ihnen erkannt hat, wie krasse Tendenzen er tatsächlich hatte, Psychopath zu sein. Er ist nach wie vor nicht offiziell damit diagnostiziert, aber wenn ich euch gleich erzähle, was er alles weitere dort gemacht hat, ich weiß nicht, als was ich das sonst beschreiben soll, als zumindest psychotische Tendenzen. Psychopathische Tendenzen, sorry. Also, er war komplett therapiewillig.
Ja.
Er ließ sie alle glauben, und das hat er tatsächlich selbst so mehrfach in Interviews gesagt, dass er hart daran arbeiten würde, sich zu bessern, und damit sie ihn ja alle für rehabilitationsfähig halten. Er hat aber weder Reue noch irgendwas sonst verspürt. Er hat sie alle nur glauben lassen, dass er an sich arbeiten möchte.
Ja.
Er hat nicht eingesehen, warum man an sich arbeiten sollte.
Mhm. Das Kuriose ist, ich verstehe sogar bis zu einem gewissen Punkt, warum er keine Reue empfand, was seine Großmutter betraf.
Er hat auch keine Reue für seinen Großvater empfunden.
Das macht, also wie gesagt, bei seiner Großmutter verstehst du bis zu einem gewissen Grad. Also nicht, dass es...
Für ihn ist seine Großmutter schuld, dass er auch seinen Großvater umbringen musste.
Ja, und das macht
nicht er selbst.
Ja, weil er hätte seinen Großvater nicht töten müssen.
Genau genommen hat seine Mutter das ja alles verursacht. Also ist seine Mutter schuld.
Ja, seine Mutter. Ja, die ist definitiv schuld.
Ne? So, aber nicht er selbst. Er selbst ist nicht für seine Taten schuld und er empfindet auch keine Reue für sie. Selbst das kam 2017 nochmal wieder raus. Da hat der Commissioner, der ihm vorsaß, auch gesagt, bist jetzt fast 40 Jahre im Gefängnis.
Ja.
Du hast unzählige Stunden Therapie schon hinter dir. Und du bist nach wie vor nicht in der Lage, mir geradeaus eine Antwort zu geben, warum du all diese Leute getötet hast. Sondern du fängst jedes Mal wieder mit deiner Mutter an.
Ja, sie ist ja auch der Grund.
Sie ist der Grund, warum er seine Aggression rauslassen musste. Nicht einmal hat er gesagt, ich bin schuld. In irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Art und Form. Seine Mutter, seine Schwester, seine Mutter, seine Schwester, seine Mutter, seine Schwester, seine Großmutter.
Ja.
So lief dieses Gespräch ab. Der Commissioner hat einen richtig dicken Hals. Und dass der nicht auf Bewährung wieder freigekommen ist nach diesem Gespräch, wundert mich nicht.
Es ist dieses Schuldeingeständnis, was fehlt dann.
Er hatte ein gefaktes Schuldeingeständnis. Hinterher zum Schluss, als er seine Abschlussrede halten sollte.
Ja.
Für die Bewährung. Aber das auf die direkten Fragen hat er nicht so geantwortet. Er hatte ein einstudiertes Abschlussplädoyer.
Ja.
Das er entsprechend abgegeben hat.
Ja.
So. Was ich persönlich auch nicht für sehr intelligent fand, weil er sich auch geweigert hat, zu antworten, was denn seine Psychologen sagen, tatsächlich seine Probleme sind. Weil er sieht nicht ein, dass er Narzisst ist.
Aber er ist ein Narzisst.
Ja, alleine, dass er nicht einsieht, dass er ein Narzisst ist, ist ein Beweis, dass er Narzisst ist.
Das ist ja das Ding. Deswegen spricht er ja auch mit dem FBI und hat ein Hochgefühl, wenn er ihnen helfen kann, ihn oder andere Serienmörder zu verstehen oder sogar andere Serienmörder dingfest zu machen.
Ja.
Aufgrund seiner Hilfe.
Yep.
Das ist sein Hochgefühl.
Yep.
Seinetwegen wurde dieser Mensch dingfest gemacht. Seinetwegen wurde der überführt.
Richtig.
Also in seinem Kopf.
Ich meine, grundsätzlich ist es noch nicht mal hundertprozentig falsch. Sicherlich arbeiten da ganz viele andere Leute dran, um tatsächlich so eine Profile erstellen zu können.
Ja, natürlich.
Die nachher zu Festnahmen führen. Aber dass er mitgeholfen hat, Grundsteine zu legen, ist natürlich wahr.
Ja.
Aber er ist da unglaublich stolz drauf und zieht unglaublich viel Selbstwertgefühl und findet sich richtig geil.
Aus einer gewissen Perspektive kann ich das sogar nachvollziehen. Ich meine, stell dir mal vor, ohne dass ich ein Serienmörder bin, oder du ein Serienmörder bist, du würdest so eine Hilfe leisten können. Sicherlich hätten wir dann auch ein Hochgefühl. Allerdings nicht in dem Maße.
Weißt du, aber wenn das Interview, wenn ich mal denke, das Interview von 91, wo ich ja die rausgeschnittenen Szenen mir angeguckt habe, die ursprünglich nicht veröffentlicht wurden, wo er, bevor das Interview überhaupt anfing, bevor er sich überhaupt vorstellte, anfing mit, ich habe das alles für das FBI gemacht.
Oh Gott.
Dann weißt du schon, woher das, der Wind weht. Also ja. er findet sich selbst total toll. Gleichzeitig ist er auch super charmant und von daher ist es ganz
Ich habe inzwischen genug Zeit mit Narzissten verbracht. ich möchte das für meine Zukunft gerne vermeiden. Sie tun mir nicht gut.
Ja.
Ich bekomme Panikattacken in der Nähe von Narzissten.
Also zurück zu Escatero. Er wollte unbedingt Therapie mitarbeiten. Er hat noch andere Dinge getan, um gesund zu wirken. Er ist den JCs beigetreten. Und falls ihr auch John Wayne Gacy gehört habt, habt ihr gehört, dass auch er zu den JCs gehörte. Das ist quasi eine Handelskammer, müsst ihr euch vorstellen, für junge Leute, denen später geholfen werden soll, Fuß zu fassen, Geschäfte zu leiten, etc. etc. Sowas in die Richtung muss man sich da vorstellen.
Hat John Wayne Gacy nicht sogar im Gefängnis noch Leute angeworben dafür?
Ja, genau. Also den JCs ist das egal, deswegen ist er auch im Gefängnis den JCs beigetreten.
Ja.
Aber das ist ein Zeichen für, hey, ich arbeite auf meine Zukunft hin. Ich will eine Zukunft haben und nicht auf der Straße landen.
Ja.
Und tatsächlich war er zeitweise sogar das jüngste Mitglied der JCs, weil er mit 16, glaube ich, beigetreten ist. Umso, ich sage mal in Anführungsstrichen, normaler er wurde, umso mehr Verantwortung bekam er tatsächlich auch vom Krankenhaus. Er war während psychiatrischer Einschätzung anderer Patienten anwesend. Er lieferte Testmaterialien unbegleitet ab. Und da rede ich von Papier, nicht irgendwas anderes, also Papier. Und irgendwann ließen die Ärzte sogar zu, dass er psychische Evaluation vornahm.
Oh, das finde ich ganz furchtbar.
Durch seine Kooperation konnten ja immerhin neue Messskalen festgelegt werden. Und tatsächlich, falls ihr den Johnny Depp Amber Heard Fall euch angeschaut habt, da ist ja viel über MMPI geredet worden.
Hm.
Das ist eine Messskala für psychische Erkrankungen, wo Ed Kemper tatsächlich geholfen hat,
ihn mitzuentwickeln?
Ihn mitzuentwickeln, ja. Durch seine Kooperationsbereitschaft. Mhm. All das, diese ganzen Sachen, die er dort im Krankenhaus machen konnte, halfen Ed allerdings tatsächlich bei seinem echten Ziel, eine schnellstmögliche Entlassung mit dem Status geheilt. Sprich, er muss hinterher nicht in eine Sicherheitsverwahrung, er muss nicht weiter untersucht werden. Und er lernte durch die Teilnahme an den Evaluationen, welche Antworten zu welchen Fragen zu welchen Diagnosen führten. Sprich, er wusste genau, wie er was beantworten muss.
Ja.
Das hat er gelernt. Durch das Tastmaterial konnte er sich bereits im Vorfeld auf Fragen und Antworten vorbereiten, denn er konnte auf dem Weg, das von A nach B zu tragen, durchlesen, was da drin stand. Das war ja nicht irgendwie.
Und hatte also Zeit, sich seine Antworten schon vorher zu überlegen, sodass er genau wusste, wenn die Frage gestellt wird, antworte ich das und das.
Mhm. Und er lernte dadurch natürlich auch die Ärzte und das Pflegepersonal einzuschätzen. Er gab folgende Einschätzung ab zu den Ärzten und dem Pflegepersonal, die ihn dort als Jugendlichen behandelt haben. Und ich muss sagen, ich denke, diese Einschätzung stimmt grundsätzlich von Menschen, die ich persönlich aus diesen Bereichen kenne. Seine Meinung war, die meisten waren getrieben von dem Bedürfnis zu helfen und zu heilen, waren dadurch bereit, positive Entwicklungen schneller und bedingungsloser zu glauben. Also sehr berechnend.
Ja.
Sehr manipulativ.
Weißt du, was ich so kurios daran finde? Für einen Menschen, der keine Reue verspürt, seine emotionale Intelligenz
ist unglaublich hoch,
aber nicht für seine eigenen Emotionen, sondern wirklich nur darin, die Emotionen anderer zu lesen und zu deuten und dementsprechend dann auch zu manipulieren.
Mhm. Er lernte in der Zeit leider auch noch ein paar andere Sachen, nicht nur das, nicht, dass das schlimm genug wäre, sondern er war ja bei den Einschätzungen dabei, er durfte Evaluationen durchführen. Er kam also regelmäßig mit diversen schweren Straftätern in Kontakt. Er lernte von Vergewaltigern, wie man Vertrauen von Frauen gewann. Er lernte, wie man sich die leichten Opfer aussucht, die hinterher nicht vermisst werden würde, beziehungsweise mit denen man nicht in Verbindung gebracht werden würde. Und welches die besten Tötungsarten waren.
Generell, dass er dabei war als Patient, finde ich schon absolut bedenklich.
Mhm.
Also da ist ja schon ich als Patient. Wenn da jemand neben mir steht, der nicht mein Arzt ist, würde ich schon die Krise kriegen.
Mhm.
Wenn ich dann noch herausfinde, dass das ein anderer Patient ist.
Ich denke, was das gemacht hat in dem Strafprozess, Prozess, weil das ist ja kein normales, keine normale Klinik gewesen, keine Tagesklinik, keine stationäre Klinik.
Ich weiß, aber trotzdem kannst du doch so einen Jungen da nicht mit reinnehmen.
Natürlich, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich denke, das, was das für die anderen Inhaftierten gemacht hat, war, eine gewisse Vertrauensbasis tatsächlich zu schaffen. Hier ist ein anderer von uns, dem ich das alles erzähle. Und nicht irgendwelchen
Psychologen,
hochkarätigen Ärzten, die alle nur auf mich herabblicken und mich alle als Versuchskaninchen behandeln, sondern ich erzähle einem Mitinsassen das alles und beantworte ihm diese Fragen.
Ja, trotzdem. Das ist vor allem in Anbetracht seines jungen Alters.
Aha.
Ich meine, da sind Sachen, die muss er quasi dann in der nächsten Therapiesitzung eigentlich selbst wieder verarbeiten.
Theoretisch, wenn er sich nicht komplett von seinen Emotionen abkapseln könnte, falls er überhaupt bis zu einem gewissen Grad welche spürt. Es gibt ein Interview von ihm, das ist ziemlich kurzzeitig nach seiner Inhaftierung gemacht worden, ein paar Jahre danach, in denen er fake heult. Und als er damit angefangen hat, und das hat er nie wieder gemacht danach, nie wieder, und ich habe so viele Stunden Interviews mit ihm angeguckt, alles, was irgendwie online verfügbar ist. Er hat es nie wieder gemacht.
Mhm.
Wahrscheinlich, weil er gemerkt hat, wie fake das war. So ein richtiges, oh Gott, ja, und das war so furchtbar, was ich gemacht habe. Wirklich so, ohne Tränen.
Amber Heard.
Ah, ja. Das war mein Gedanke, als ich das gesehen habe.
Oh Gott.
Ja.
Vor allem Tränen zu erzeugen, das ist gar nicht so schwer.
Für jemanden, der nicht weinen kann. Ja, und das ist der nächste Punkt, was ihn ja markiert als Soziopath oder Psychopath, in seinem Fall ja, dass du nicht heulen kannst. Können das einfach nicht. Und deswegen wundert mich, dass er ist mit psychopathischen Persönlich- oder Tendenzen oder Persönlichkeitsmerkmalen war das, ist ihm von gewissen Psychiatern diagnostiziert worden. Aber ich finde, sein Fall ist so krass, weiß ich nicht, warum man nur von Merkmalen spricht.
Weil die typische Triage fehlt.
Das stimmt, ja. Aber vielleicht ist auch einfach nur, man darf auch nicht vergessen, was mit dem Haushalt aufgewachsen ist.
Eben.
Dass es vielleicht einfach vorher Auffälligkeiten gab, die den Eltern, und weil die Geschwister noch zu jung waren, den Eltern gar nicht aufgefallen sind, weil sie so selbst mit sich und ihrer krankhaften Beziehung beschäftigt waren.
Möglich.
Und mit den Streits und den Prügeleien und wie auch immer, dass sie an so gewisse Dinge gar nicht gedacht haben. Dass die ihnen noch nicht mal auffällig erschienen waren. Und ich denke, so wie sein Vater auch die Lüge erzählt hat mit dem Keller, dass er ihn gestoppt hätte, dass er im Keller wohnt und dass das ja angeblich nur durch eine Luke betretbar war, was Ed Kemper ja selbst gesagt hat, das stimmt nicht, so und so und so. Er hat nicht gesagt, das stimmt nicht. Ich weiß nicht, ob er überhaupt weiß, dass sein Vater das behauptet hat. Aber er hat ja beschrieben, wie der Keller im Detail aussah. Hatte ich ja in der letzten Folge erzählt. Und das passte nicht zu dem, was sein Vater behauptet hat. Sein Vater selber, nachdem seine Eltern umgebracht wurden, von seinem Sohn, hat diese Interviews gegeben, in denen er sich selbst als Helden dargestellt hat. Also weiß ich nicht, ob diesem Mann tatsächlich aufgefallen wäre, wenn sein Sohn im Kleinkindalter
eingenässt hätte.
Ja. Ich glaube nicht, dass diesem Mann das aufgefallen wäre.
Vor allem, ich meine, sorry, dein Sohn hat gerade deine Eltern ermordet, nachdem du ihn dorthin abgeschoben hast.
Oh, apropos abgeschoben, die Story ist noch viel krasser. Ich habe doch jetzt inzwischen das Transkript gelesen von der 2017er.
Ja.
Und da redet er nochmal darüber.
Ja.
Tatsächlich ist er nicht mit seinem Vater alleine dahin gefahren, obwohl das immer überall behauptet wurde in sämtlichen Quellen, die ich gefunden habe.
Ja.
Sondern er ist mit seiner Mutter und seiner Stiefmutter und seinem Vater dorthin gefahren über Weihnachten.
Ja.
Cousins und Cousinen waren auch dort.
Ja.
Seine Cousine hat auch vor Gericht ausgesagt zu der Bewährungsanhörung gegen ihn. Und tatsächlich kam sein Stiefbruder nicht mit, weil sie ihm im Vorfeld gesagt haben, dass sie Ed dort lassen werden und falls es Ärger und Aufstand gibt, dass er dann nicht dabei sein soll.
Ja.
Also den Stiefbruder noch geschützt, wohlwissend, dass sie das Kind dort
zurücklassen werden. Das macht es irgendwie nur noch schlimmer, dass da alle waren.
Dachte ich auch.
Dass da alle waren, also nicht nur die Eltern, sondern auch Cousinen und Cousins. Und alle mitgekriegt haben, wie er da jetzt abgeschoben wurde und zurückgelassen wurde.
Ob das jetzt
wurde.
Alle mitbekommen haben, weiß ich nicht, aber alle wussten es, dass das passieren soll.
Und das ist wie furchtbar.
Ja.
Das finde ich ganz, ganz schlimm.
Also von daher, ja.
Und sich dann aber als Held profilieren. Und ich denke mir so, wo bist denn du der Held? Du hast deinen Sohn zurückgelassen. Mhm. Du hast ihn abgeschoben. Mhm. Und das nicht mal auf eine, du pass auf, das und das und das und vielleicht können sie dir helfen und ich mache mir echt Sorgen um dich und er hat Angst und sie hat Angst und ich weiß nicht, was ich machen soll. Also auf eine vernünftige Art und Weise vielleicht. Weil eventuell, wenn man es vernünftig gemacht hätte und mit den Großeltern auch vernünftig drüber gesprochen hätte, aber so ist doch schon ganz schön, also, ja, und dass da bei einem Kind, das sowieso schon Knacks hat, ganz offensichtlich, nur noch mehr Knacks kommt.
Ja.
Ja.
Wie gesagt, ich glaube nicht, dass diesem Mann das aufgefallen wäre. Tatsächlich habe ich nach diesem Interview, wo er das mit dem Keller erzählt hat, nach der Verhandlung, als er dann nach Escatero kam, war das, keine weiteren Aussagen vom Vater gefunden. Zu ihm.
Ja.
Er hat noch gelebt, als Ed Kemper für die Serienmorde, die später passieren werden, verurteilt wurde.
Ja.
Da hat er noch gelebt. Ich konnte bisher nichts finden, ob er vor Gericht nochmal aussagen musste, ob Interviews tatsächlich stattgefunden haben. Also, ich suche noch weiter. Wir haben ja noch die dritte Folge und wir werden in dieser Folge definitiv nicht zur Verhandlung kommen. Das kann ich euch auch so schon mal sagen. Von daher habe ich es vielleicht für die nächste Folge, dass ich nochmal was finden konnte. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass er sich dann irgendwann komplett davon distanziert hat.
Er konnte sich jetzt nicht mehr als Held profilieren.
Erstens das und zweitens, wahrscheinlich hätten nur ein paar Aussagen der Mutter, eine Klarstellung der Mutter hätte ja einfach gereicht in den Medien. Wie der Keller, sie hat ja nie geleugnet, dass sie ihn in den Keller gesperrt hat. Dass sie dahin sein Zimmer verlegt hat. Das hat sie ja nie geleugnet. Sie hat ja auch eine Begründung dafür damals ja genannt, dass sie Angst vor ihm hatte und Angst, dass sie sich an den Schwestern vergehen würde. Dass sie es deswegen gemacht hat. Von daher denke ich, wenn er das weiter damit rumgetragen wäre, hätte sie das wirklich vielleicht irgendwann klargestellt. Vielleicht hatte seine zweite Frau auch gesagt, hey, wir halten dazu jetzt die Klappe, wir wollen hier in Ruhe gelassen werden und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was genau der Hintergrund war, aber auf alle Fälle aktuell glaube ich nicht, dass er sich danach nochmal jemand zu seinem Sohn geäußert hat. Hm. Also mal gucken, ob ich noch was finde. Ich
glaube nicht.
Und ein Punkt, den ich mir auch dachte, ich konnte leider nichts finden, dass irgendwer darüber mal gesprochen hätte. Aber Psychologie-Laie, ne? Wir hatten ja Pädagogik, Psychologie im Abi, Kathi und ich. Das waren unsere Leistungskurse. Also Psychologie-Laie, da war mein eigener Gedanke. Er war mehrere Jahre in Escatero. Von 15 bis er 21 war. Das heißt, während seiner gesamten sexuellen Entwicklung war er dort im ständigen Kontakt mit Gewaltverbrechern, die Sex erzwungen haben, die das mit Gewalt verbunden haben, eventuell mit Mord verbunden haben. Ich glaube auch nicht, dass das für seine Entwicklung so förderlich war.
Nee, wie gesagt, normalerweise. Also selbst wenn er damit reinkam, um das Vertrauensband zu schaffen. Eigentlich, wenn man es dann hätte richtig angehen wollen, hätte er danach nochmal therapiert werden müssen, um über das zu sprechen, was er dort gehört hat. Selbst wenn er dabei nichts empfunden hat, ist das ja das Empfinden eines Erwachsenen, der sagt so, ey, dieses Kind, der ist hier Geschichten ausgesetzt, dem kann er gar nicht, das muss er ja auch irgendwo verarbeiten.
Na, einerseits das, noch nicht mal aber nur wegen, weil er bei diesen Evaluationen dabei war oder teilweise auch sogar durchgeführt hat, sondern ich denke auch einfach generell, weil er sich nur, die durften ja Kontakt oder danach haben die Insassen. Ja. Das war ja nicht, dass sie dann einzelhaft auf seinem Zimmerchen saß.
Eben.
Von daher, er hatte ja auch außerhalb, selbst wenn das nicht stattgefunden hätte, ständigen Kontakt damit. Und ich glaube nicht, dass das sonderlich förderlich war für seine gesunde sexuelle Entwicklung.
Nein.
Auf alle Fälle 1969, nachdem er 5 Jahre inhaftiert war, wurde seine Entlassung auf Bewährung empfohlen. Die Voraussetzungen dafür waren aber, also als Empfehlung von den Psychiatern und den Ärzten, dass weitere psychische Begutachtungen stattfinden müssten und dass regelmäßige Treffen mit den Bewährungshelfern erfolgen müssen, dass er das College besuchen muss und auf gar keinen Fall in die Obhut der Mutter entlassen werden darf.
Ja.
Das Gericht so, okay, aber ist mir Wurst, bei dem er wohnt. Hier, Mutti, hast ihn wieder.
Oh.
Aha.
Die Psychologen wussten schon, was sie taten, als sie gesagt haben, er darf unter gar keinen Umständen bei der Mutter leben.
Mhm.
Die tut ihm nicht gut.
Ja.
Und alles, was sie erreicht haben, macht die Frau wieder kaputt, weil sie ihn ablehnt.
Bewährungsvoraussetzung war aber, dass er einer erwachsenen Person übergeben wird, unter deren Kontrolle er steht erstmal.
Ja.
Bis er beweist, dass er auf eigenen Füßen stehen kann. Bis das so beschlossen wird von dem Bewährungshelfer, dass der sagt, okay, jetzt darfst du allein wohnen. Und natürlich hatte sein Vater einen guten Grund zu sagen, den nehme ich nicht bei mir auf.
Er hat immer seine Eltern ermordet.
Aha. Und sie haben ein kleines Kind im Haus gehabt, seinen Halbbruder, der ja zu dem Zeitpunkt 5, 6 Jahre alt war.
Ja.
Und von daher kann ich mir vorstellen, dass das Gericht gesagt hat, okay, es geht nicht zum Vater, dann bleibt ja nur noch die Mutter. Deine Großeltern hast du umgebracht. Aber dann hätte ich mir lieber gewünscht, er wäre in irgendwie ein Wohnheim gekommen für...
Ja.
Dass das so komplett ignoriert wurde von dem zuständigen Richter, dass das Krankenhaus gesagt hat, auf gar keinen Fall zur Mutter. Vor allem Mutter.
Es gibt Wohnheime für Straf.
Ja, damals gab, weiß ich nicht.
Das weiß ich, ja, müsste ich mich jetzt mit auseinandersetzen, aber es gibt solche Wohnheime. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es die damals auch schon gab.
Auf alle Fälle.
Weil es nun mal schwierig ist, sich zu rehabilitieren, wenn man aus dem Gefängnis kommt.
Am 18. Dezember 1969 an seinem zu seinem 21. Geburtstag wurde er dann
in die Obhut seiner Mutter entlassen.
Und er lebte dann bei Clanell. Er hatte erstmal natürlich keine Jobaussichten, auch kein eigenes Geld. Er war also wirklich auf sie angewiesen.
Mhm.
Es kam ja alles von ihr. Clanell selbst war inzwischen zurück nach Kalifornien gezogen und lebt in Santa Cruz.
Mhm.
Und wenn ihr ein bisschen was wisst, vielleicht über Kalifornien in den 70ern, und vor allem Santa Cruz, wisst ihr, wow, da waren viele Serienmörder unterwegs.
In Kalifornien, ja.
Alter, und in Santa Cruz ganz besonders. Hauptstadt der Mörder wurde es zwischenzeitlich genannt. Also Santa Cruz und Umgebung war richtig krass. Während Ed aktiv war, waren auch andere Serienmörder aktiv. Sie wussten gar nicht, welche Opfer und Leichen, die wir finden, gehören irgendwie zusammen, weil sie keine Verbindungen teilweise herstellen konnten. Aber irgendwie muss doch hier, kann doch nicht sein, dass wir jeden Tag eine Leiche hier irgendwo aus dem Müll ziehen. Also so richtig krass.
Kein Ort, an dem ich sie hätte damals wohnen wollen.
Nein. Und vor allem, die fingen alle relativ zeitgleich an. Sodass das halt nicht wirklich feststellbar war, was gehört jetzt zusammen. Als Herbert Mullen, das ist einer der Serienmörder, der aktiv war, ist fast zeitgleich mit, er ist ein Ticken vor Kemper verhaftet worden und inhaftiert worden. Die waren teilweise sogar denn zeitweise im gleichen Knast für 2, 2,5 Jahre. Dem wurden ursprünglich einige Opfer von Kemper zugeschrieben, bis der sich dann gestellt hat. So, also, weil die Morde sich auch so geähnelt haben. Sie nehmen alle Tramper mit, weil alle in Santa Cruz haben getrampt, das war ja ganz normal. Sie hatten ein ähnliches Täterprofil, vom Alter her, nicht vom Geschlecht her zwingend, aber ne, dann hast du halt ein Männlein, Weiblein, etc., etc. Also das war, ja. Sie, Clanell, arbeitete in einem Zulassungsbüro an einer der örtlichen Unis, da gab es mehrere. Die regelmäßigen Treffen mit seinem Bewährungsbetreuer fanden nicht statt. Als er dann nach 2 Wochen nachfragte, hey, wir haben uns noch gar nicht gesehen, ich bin unsicher, ich fühle mich nicht falsch verhalten, was ist denn jetzt korrekt? Fragte der Bewährungshelfer ihn, ob er aktuell irgendwelche Probleme hatte. Nein, aber ich habe ja die Auflage, dass wir uns regelmäßig sehen. Ja, also wenn du keine Probleme hast, dann geh mir nicht auf den Keks, so nach dem Motto war die Antwort. Er hat so viele Fälle, die er bearbeiten muss, solange er nichts Schwerwiegendes hat. Brauchen sie sich nicht sehen. Läuft.
Also, aber das ist etwas, das ich schon öfter gerade in den USA gelesen und auch in Serien und Filmen gesehen habe, dass da viele Bewährungshelfer sind, die so viele Fälle haben, dass sie gar nicht in der Lage sind, die einzelnen Fälle wirklich zu betreuen. Weshalb man ja auch irgendwo davon ausgeht, dass viele, viele Wiederholungstäter vermieden werden könnten, wenn sie denn die richtige Betreuung bekommen würden. Mhm. Aber das Ding ist, Bewährungshelfer wie Sozialarbeiter in den USA sind absolut unterbezahlt, absolut überarbeitet. Da muss die USA tatsächlich einfach noch...
Ich weiß noch nicht mal, wie schlimm das tatsächlich bei uns ist. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei uns so viel besser ist.
Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Sozialarbeiter nicht absolut unterbezahlt sind.
Nein, das stimmt. Das ist korrekt. Generell verdient man bei uns im öffentlichen Dienst viel, viel mehr als in den USA.
Selbst wenn es private Träger sind.
Ja. Die Probleme zwischen Ed und Clanell waren schnell die gleichen wie vorher. Überraschung, Überraschung. Sie war zu dominant und empfand ihn als bemitleidenswert, weil er jetzt im Gefängnis war. Du bist ja kaputt und du bist gebrochen und du bist gestört. Und so hat sie ihn behandelt.
Wie das wohl passiert ist.
Er hatte Probleme, sich selbst Strukturen aufzubauen, so wie er es nun aus der Klinik kannte. Sie war dabei nicht gerade hilfreich. Und seine psychischen Probleme in dem Zeitraum wurden dann schon wieder präsenter mit den Gewaltfantasien.
Ja.
Er versuchte zu daten, was scheiterte. Er wusste, und ich kann es mir irgendwo vorstellen, er ist inhaftiert worden, aber 15. Er nannte als Beispiel sein erstes Date, auf das er gegangen ist, nachdem er freikam. Und er sagte, er gibt dem Mädel daran auch keine Schuld. Und so wie er es erzählt, glaube ich das auch tatsächlich, dass er ihr nicht die Schuld gibt, dass es falsch lief, weil es mit seinem Frauenhass durchaus anders laufen könnte. Aber so wie er es erzählt hat und seine Stimmlage war, glaube ich das auch. Als er in den Knast kam, waren die John Wayne-Filme, diese Cowboy-Filme, der absolute Hit. Nun kam er 5 Jahre später wieder raus und es war super langweilig und keinen hat das mehr interessiert.
Ja.
Aber er war ja super beliebt und der Hit, als er in den Knast kam, was hat er gemacht? Er hat sie mitgenommen zu so einem Film. Und sie dachte sich, okay, ist das gehend langweilig, das ist ja furchtbar. Er war 21, aber eigentlich 15-Jähriger von der Entwicklung her, was das andere Geschlecht angeht und Umgang mit dem anderen Geschlecht anging. Und er wusste nicht, worüber er sich mit ihr unterhalten sollte. Die ganzen Gespräche waren seltsam. Und nachdem der Film vorbei war und sie kurz was gegessen hatten, hat sie sich schon verabschiedet und das war's. Und so mehr oder weniger liefen halt seine gesamten Versuche zu daten. Und gleichzeitig musste er sich dann von seiner Mutter vorwerfen lassen, dass er ja kein richtiger Mann ist, wenn er keine Freundin hat. Und gleichzeitig wiederum hat sie sich aber auch geweigert, ihm irgendwelche jungen Frauen oder Mädchen, wie auch immer, vorzustellen, mit denen sie zum Beispiel auf Arbeit ja in Kontakt kam. Weil er ist ja genauso schlimm wie sein Vater und ist gar nicht wert, eine Frau zu haben.
Also sie macht ihm Vorwürfe, dass er kein Mann ist, weil er keine Freundin hat. Aha. Aber eigentlich bist du es auch gar nicht wert, eine Frau zu haben, weil du bist wie dein Vater. Und da soll der Junge keinen psychischen Knacks kriegen von?
Ich glaube, es hat einen guten Grund, warum die Ärzte der Meinung waren, die Mutter ist selber psychisch krank. Das war nämlich ihre Begründung. Die Mutter zeigt selber Tendenzen zu psychischen Erkrankungen. Wahrscheinlich Borderline war die Aussage. Und das, warum sie gesagt haben, auf gar keinen Fall darf er Clannell ausgehändigt werden.
Ja.
Ja. Ist nicht sonderlich hilfreich, wenn du denn da jemanden hast, der seine Aggression irgendwann an Menschen auslässt. Dazu kam, was man auch nicht vergessen darf in den USA, für uns heute ist das, glaube ich, ein bisschen schwer vorstellbar. Er kam Anfang, Mitte der 60er, 64 kam er in den Knast.
Mhm.
Also in Escatero, Nelfmalanstalt, wie auch immer. 69. Der Vietnamkrieg war auf Hochtouren und Demonstrationen für den Frieden waren extrem in den USA. Es gab eine unglaubliche Wandlung mit der sexuellen Revolution in den USA. Der Sommer der Liebe war 69 und so weiter und so fort. Das ist alles, was er nicht mitbekommen hat. Wie laut und auch eigenständig im Denken auf einmal die jungen Leute waren. In dessen Alter er war, seine Altersgenossen, sag ich mal so, die alle auf einmal in der Lage waren, sich ihre eigene Meinung zu bilden, die sich getraut haben, das auch laut zu sagen, die sich getraut haben, zu demonstrieren, die gesagt haben, ich lasse mir nicht vorschreiben, mit wem ich eine Beziehung zu führen habe, sei es Männlein oder Weiblein oder mit wie vielen oder wie auch immer.
Und was ist aus dieser Generation geworden? Trump-Wähler. Also, es tut mir leid, aber es muss man einfach mal sagen. Was ist denn aus dieser Generation geworden? Sexuelle Selbstbestimmung, wir wählen Trump. Hä? So.
Mann, der macht doch Amerika wieder great again.
Ja, natürlich, indem wir Abtreibung verbieten.
Na, ja, aber gut, genau genommen ist das ja nicht auf seinem Mist gewachsen.
Ja, aber trotzdem.
Auch wenn er sich das jetzt zuschreiben will und gleichzeitig aber auch wieder nicht. Aber auch wieder doch, aber gleichzeitig auch wieder nicht. Er will ja gewählt werden.
Ja, aber trotzdem. Trump-Wähler.
Ja, auf alle Fälle, wenn man sich mal vorstellt, was für eine krasse Verschiebung es in der Gesellschaft in den paar Jahren gab, in denen er nicht da war, die er nicht mitgemacht hat. Also er empfand das alles, er empfand die Studenten als unglaublich nervig, als unglaublich anstrengend, als komplettes Chaos, was da ablief. Und vor allem Santa Cruz ist eine Unistadt.
Ja.
Es gab da mehrere Colleges, es sind private, kleine Community Colleges etc. etc. Entsprechend viele Studenten gab es natürlich auch in der Stadt und entsprechend viele gab es, die gegen den Krieg demonstriert haben, die ihre freie Liebe da auf der Straße demonstriert haben, Flower Power etc. etc., was da alles lief und Drogen. Und dass das ein komplettes Chaos für ihn war nach dieser festen Struktur, die er 5 Jahre lang hatte und dass das auch nicht hilfreich war für seine Gewaltfantasien und psychischen Belastungen. Und
weshalb er ja regelmäßig zum Psychologen und zum Bewährungshelfer gehen sollte.
An dem Psychologen, er hat 2 Psychologen sehen müssen, separat. Ja. Und er hat auch beide regelmäßig besucht.
Okay.
Das hat stattgefunden. Aber den Bewährungshelfer nicht. Allerdings, wie ich ja erzählt habe, er hat ganz genau gelernt, wie er auf welche Fragen antworten muss. Von daher, ob er nur beim Psychologen ist oder nicht, ich war bei ihm nicht relevant.
Wobei es auch Psychologen gibt, die das inzwischen durchschauen.
Ich denke auch, dass es damals bestimmt schon diese Psychologen gab, aber seine waren definitiv nicht so. Das kann ich dazu nur sagen. Aber ich kann durchaus verstehen, durch dieses Chaos A, seine Mutter arbeitet jetzt mit diesen Studenten. Sie arbeitet dort im Administrationsbüro. Was tatsächlich, muss ich hier aber betonen, für die damalige Zeit, nach ihrer Scheidung von Eds Vater, hat sie angefangen zu arbeiten. 59. Was damals für eine Frau unglaublich selten war, so einen Job zu kriegen. Also daher muss sie wirklich gut gewesen sein in ihrem Job. Und vor allen Dingen muss sie auch wirklich eine starke Persönlichkeit gehabt haben, um das durchzuhalten. In dieser Männerwelt, wo sie vor allem, nicht zwingend an der Uni nachher, aber als sie in Montana war, hat sie ja auch schon gearbeitet. Was tatsächlich selten war in den 50ern in den USA. Vor allem in so konservativen Orten wie Helena, Montana, zu arbeiten. Obwohl du verheiratet bist. Sie hat ja schnell wieder geheiratet.
Ja.
So. Ja, aber dass Ed da seinen Hass auch mit zusätzlich auf die Studenten übertragen hat, ist, glaube ich, zweier Sachen geschuldet. Einfach, dass seine Mutter mit ihnen gearbeitet hat. Von daher konnte er seinen Hass auf die Mutter, auf die Studentinnen übertragen.
Ja.
Und gleichzeitig
durch... Haben sie ihn absolut überfordert.
Mhm. Und ich glaube, was auch noch dazu kam, er wollte dazugehören zu ihnen, passte aber von seiner Entwicklung her definitiv nicht dazu.
Weil die eine Entwicklung gemacht haben, die ihm in der Nervenheilanstalt verwehrt war.
Mhm. Und auch, weil er unfähig war, tatsächlich mit ihnen zu kommunizieren. Und ich glaube, diese Frustration darüber hat er auch damit dran ausgelassen.
Aber wenn du fünf Jahre lang nicht mit Gleichaltrigen sprichst,
kommst du wieder und...
Dann fehlt dir Sozialkompetenz. Ja. Dann ist das so. Es fehlt dir Sozialkompetenz. Du bist fünf Jahre lang, fast sechs Jahre, wenn man es genau nimmt, mit 15 rein, mit 21 raus. Es werden nicht komplett sechs Jahre gewesen sein.
5 Jahre, 6 Monate ungefähr.
Aber kein Zugang zu Gleichaltrigen.
Mhm.
Nur Psychologen und andere Ärzte und Pflegepersonal.
Und Straftäter.
Dass das was mit der Sozialkompetenz macht.
Mhm.
Glaube ich.
Er schrieb sich, wie es vorgeschrieben war, in seiner Bewährungsauflage im örtlichen Community College ein, also nicht in der Uni, seine Mutter war an einer der Privatunis. Nicht in der Uni der Mutter, aber tatsächlich war sein Ziel und entsprechende Kurse in
ich weiß auch nicht. Müsste ich nicht googeln.
Diverse verschiedene justizausgerichtete Veranstaltungen hat er am College besucht. Sein Ziel war nämlich, die, Zitat, Rebellion zu bekämpfen. Also quasi das, was ihn fertig gemacht hat mit den ganzen Demonstrationen, dagegen vorzugehen. Und er wollte unbedingt in den polizeilichen Dienst. Er nahm, wie gesagt, die Kurse. Er hat super Noten bekommen, das allererste Mal auch in seinem Leben. Weil er diesmal aber auch ein Ziel hat, denke ich mal, und andererseits wiederum wahrscheinlich auch eher gefordert war an einem College als an einer Highschool, wo er offensichtlich intelligenter war als alle anderen, auch wenn das vorher keiner bemerkt hat. Und er hat sich als State Trooper beworben. Das ist quasi die Staatspolizei in den USA, die für die Verkehrsüberwachung und auch bei Unterstützung bei größeren Fällen fungiert. Diese Bewerbung scheiterte allerdings leider aus einem einzigen Grund. Er war zu groß.
Weißt du, woran mich das erinnert? An eine Klassenkameradin, die beim Zoll nicht genommen wurde, weil sie zu klein war.
Das ist das, was ich meinte. Wir haben eine Mindestgröße, die erfüllt werden muss. Was ich wiederum verstehen kann, dass eine Mindestgröße erfüllt werden muss. Für gewisse Dinge, weiß ich nicht, wenn ich jetzt an die Bundeswehr denke, wenn du nur 1,40 bist, wie willst du einen Panzer steuern? Ich glaube, dann kommst du damit deine Füße nicht an alles an und mit deine Hände.
Aber vielleicht will ja jemand in die Bundeswehr aber keinen Panzer steuern, sondern in die Administration.
Ja, das ist ja was anderes. Da wird das ja anders. Ja. Gemacht. Das ist ja eine. Meine Cousine hatte übrigens mehrere Socken angezogen, als sie gemessen werden musste. Mindestgröße bei der Bundeswehr ist ja 1,60. Sie wollte unbedingt zur Bundeswehr. Sie hat sich ganz viele Socken angezogen. Und damit sie 1,60 wird, sie wurde nicht 1,60, es wurde 1,59,5. Sie haben sie aber trotzdem durchgewunken mit 1,60 auf dem Blatt Papier. Aber sie hat mehrere Socken angezogen. Sie wusste das ja schon im Vorfeld, dass sie 2 Zentimeter zu klein ist eigentlich.
Meiner Klassenkameradin fehlte 1 Zentimeter.
Ja. Ach nee, ich glaube, Katrin. Ja, weil das so schön ist mit unseren Mikros, hatten wir eben gerade noch mal einen kleinen Ausfall. Also wenn ihr jetzt einen kleinen Cut oder Hänger oder was auch immer wir auf einmal abgebrochen sind, hört, das liegt daran. Also nur noch mal zusammenfassend, ich hoffe, das ist jetzt alles noch drin im Ton. Er hatte sich bei den State Troopers beworben, ist abgelehnt worden, weil er zu groß war. Was für ihn tatsächlich schon ein herber Schlag war.
Vor allem für sein Selbstwertgefühl.
Ja, nicht nur ist er ja immer für seine Größe gehänselt worden, von seiner eigenen Mutter unter anderem. Und ich denke, er sich auch immer noch sehr geschämt hat für seine Größe. Aber noch dazu kam, er wollte unbedingt bei seiner Mutter raus. Er wollte unbedingt diesen Job im Polizeidienst haben und ich denke, für ihn war das schon ein ganz schön heftiger Schlag.
Ja.
Und ich kann sagen, Mindestgröße kann ich eher nachvollziehen als eine Maximalgröße, weil gerade im polizeilichen Dienst denke ich mir doch, ey, wenn da ein 2,10 Meter Typ anmarschiert, dann kauern die sich doch alle da schon hin, wenn die selber nur 1,70 sind oder so. Wenn du, stell dir das mal vor, du hast da einen, der 3 Köpfe größer ist als du und dann ist er ja auch noch bedeutend breiter gebaut, einfach von Natur aus, weil sie dann breiter gebaut sind, im Normalfall, wenn man so groß ist. Und Ed Kemper war so definitiv, dann würde ich mir denken, hey, da kommt ein Schrank auf die zu, die werden schon Angst haben vor dem, den nehmen wir.
Weißt du, wieso sie vielleicht eine
Maximalgröße?
Ja, vielleicht hatten sie keine Schutzwesten in der Größe.
Ja, aber das hätte man ja noch anfertigen lassen können.
Muss ja, kostet ja extra Geld.
Oh Gott, nee, das weiß ich nicht.
Ich meine, ich find's auch dumm. Weil gerade die Großen schüchtern alleine durch ihre Statur mehr ein.
Definitiv. Wie gesagt, ich habe auf...
Und sie brauchen auch, um einen Straftäter, einen potenziellen Straftäter, dem sie gerade hinterherjagen oder sonst was und den sie festnehmen wollen und der sich wehrt, sie brauchen weniger Gewalt, um den dann dingfest zu machen. Einfach, weil sie größer sind und da in der Regel auch dann mehr Kraft hintersteckt. Das heißt, die packen einmal an, legen ihn auf den Boden, nehmen den Arm und also es ist viel, viel weniger Aufwand, um das dann trotzdem und dadurch aber auch gewaltfreier, weil wer wehrt sich schon würde gegen jemanden, der 2 Meter groß ist? Ja. So.
War in dem Fall ja nicht so.
Ja.
Und vor allem, ich kann mir das auch nicht vorstellen, den Gedankengang dabei. Ich habe ja für unsere letzte Folge auf Instagram, wenn ihr mal gucken wollt, unter Makaber Podcast, auch ein Foto hochgeladen von Ed Kemper, nachdem er inhaftiert wurde, wo er da lachend mit seinen Justizvollzugsbeamten unterwegs ist und den Gang runtergeht und wie die tatsächlich unter seinen Armen langgehen. Und ich kann mir nur denken, Leute, wenn ihr so jemanden in der Brigade gehabt hättet, die haben doch alle Angst vor so einem, wenn der auf einen zukommt.
Ja.
Also von daher kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber ne. Schlussendlich nahm Ed dann einen Job in der California, im California Highway Department an. Und vielleicht erinnert ihr euch an das California Highway Department aus der letzten Folge. Ich habe erzählt, sie waren zuständig für die Reinigung und Reparatur der Straßen. Und es war ziemlich körperliche Arbeit, aber auch eine strukturierte Arbeit. Und sie wurde zuvor ausgeführt von seinem Großvater, den er umgebracht hat.
Ja.
Also hat er jetzt den gleichen Job wie sein Großvater.
Sehr schön.
Ja. Allerdings durch die Struktur, durch das regelmäßige Arbeiten und dadurch, dass er sich auch Geld ansparen konnte, verbesserte sich seine Situation. Vor allem, weil sein Bewährungshelfer dann zustimmte, dass er bei seiner Mutter ausziehen darf und er ein eigenes Apartment beziehen darf.
Ja.
Er zog nach Almeda, 1,5 Stunden von Santa Cruz entfernt. Also so weit weg von seiner Mutter, wie er konnte, ohne seine Bewährungsauflagen dagegen zu verstoßen.
Ja.
Und auch immer noch dicht genug dran für die Arbeit. Seine Mutter allerdings rief ihn ständig an oder kam auf Überraschungsbesuche vorbei.
Oh. Da will ja dieser Frau entkommen und dann sowas.
Die er bekommen hatte in der Zeit waren, er solle mehr unter Menschen gehen, er solle daten, aber nein, sie würde ihm nach wie vor niemanden vorstellen, aber er soll hier nicht so weit entfernt alleine jetzt dann sein und bla 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 bla. Also sie war auch, weiß ich nicht. Ich glaube, sie hat es sehr genossen, ihn als Boxsack zu benutzen.
Ja.
Ansonsten kann ich mir das nicht erklären.
Vor allem, mal ehrlich, was stimmt mit dieser Frau nicht? Sie selber hat gesagt, dass sie Angst vor ihrem Sohn hatte.
Ja, hat sie. Und sie hat ja sogar noch im Vorfeld die weiß ich nicht, in ihre Glaskugel geguckt und gesagt, hey, deine Eltern werden irgendwann mal tot aufwachen morgens.
Also und dann hält sie es für eine gute Idee, nachdem er dann endlich von ihr weg ist, ihn noch weiter zu piesacken?
Offensichtlich. Ich glaube, ihr hat das unglaublich gut getan, jemanden zu haben, an dem sie ihre Aggression auslassen kann. Sie hat ja jetzt keinen Mann mehr, an dem sie das tun konnte. Hat sie ja mit ihren 3 Männern vorher gemacht.
Also macht sie es an dem Sohn, der ihr sowieso schon Angst machte, als er noch ein Kind war.
Aha. Ja. Er hatte entsprechend das Gefühl, so beschrieb er das, dass er ihr nie entkommen könne.
Ja.
Und seine Wut stieg immer weiter. Sein Outlet dafür waren seine Gewaltfantasien, die jetzt wieder allgegenwärtig waren, die täglich waren. Er begann in der lokalen Stammkneipe der Cops abzuhängen. Er freundete sich mit den Cops oberflächlich an und bekam den Spitznamen Big Ed von ihnen. Er wollte die Fälle erklärt bekommen und sich auch in die Ermittlungen involvieren. Die Cops haben auch freiwillig darüber erzählt, was so alles los ist. Und dadurch hat er erfahren, wie dann auch verschiedenste Abläufe bei Untersuchungen und bei kriminellen Untersuchungen sind. Und er hat dann tatsächlich eine langfristige Beziehung angefangen. Ich bin mir nicht sicher, ob es in diesem Jahr schon war oder in dem Jahr darauf. Ich habe keine klare Antwort darauf gefunden. Auf alle Fälle, als diese Beziehung begann, war sie 16 Jahre alt.
Okay.
Passend zu seiner emotionalen Entwicklung.
Ja.
Aber nicht passend zu seinem eigentlichen Alter.
Ja.
Mhm. Sie selbst hat ihre Geschichte nie publik gemacht. Ihre Familie hat nie darüber groß gesprochen. Ihr Name war daher von vornherein immer geheim, ist nie erwähnt worden. Wenn über sie gesprochen wurde, dann wurde sie als seine Verlobte bezeichnet. Und also von vornherein. Also nie ist ihr Name irgendwie erwähnt worden.
Ich glaube, das war auch
ganz wichtig, dass sie da nie irgendwie mit aufgegriffen wird. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, was alles macht. Das Einzige, was ich rausfinden konnte, war, dass sie aus Turlock in Kalifornien stammte. Und dass sie ihn kennengelernt hat am Strand in Santa Cruz. Ich vermute, dass es im Sommer 1971 war, wenn sie wirklich 16 war. Denn als er 73 verhaftet wurde, war sie beschrieben in den Zeitungsartikeln, wie gesagt ohne ihren Namen, aber dass sie 18 war.
Ja.
Und ihren Highschool-Abschluss gemacht hat. Oder kurz davor war, ihn zu machen. Tatsächlich musste sie die letzten Monate nicht mehr zur Schule gehen. Sie hat ihren Highschool-Abschluss tatsächlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, pro forma bekommen, weil die Schule gesagt hat, weil natürlich sie zwar in der Zeitung nicht mit Namen erwähnt wurde, aber ihre Mitschüler wussten, wer ihr Verlobter war und dass sie dem dann nicht ausgesetzt sein muss und deswegen hat sie so ihren Highschool-Abschluss bekommen. Es waren auch nur noch ein paar Monate gewesen, die sie hätte zur Schule gehen müssen und deswegen haben die das so beschlossen. Das heißt, ich finde es ausgesprochen schwierig, wenn Ed Kemper sagt, er hatte keinerlei Beziehungen zu Frauen, denn offensichtlich hatte er die ja, auch wenn sie ein sehr junges Mädchen noch war.
Ja.
So komplett ohne war es ja nicht. Das stimmt immer nicht so, wenn er das so behauptet. Und wenn er dann direkt drauf angesprochen wird, weicht er da auch ganz schön aus. Ja, die gab's. Und die hat er regelmäßig besucht. Und sonntags war er dann bei ihr und montags hat er den Kopf vergraben, so nach dem Motto.
Ja.
Ja. Und sie waren aber auch verlobt. Also wirklich verlobt.
Ja.
Also das stimmt auch. Im Frühjahr 1972 verlor Ed seinen Job, nachdem er einen Autounfall hatte und dort seinen Arm gebrochen hat. Und er dann den Job nicht mehr ausüben konnte. Und ja, in den USA ist es gestattet, wenn du verletzt bist, krankgeschrieben bist, dass sie dich einfach kündigen können. Weil du krankgeschrieben bist und einen gebrochenen Arm hast.
Aber dieses Land ist so toll, man muss ja unbedingt dort leben wollen.
Ja. Ich denke mir nur so, ja, sicherlich. Der gebrochene Arm muss heilen, vorher kann er nicht arbeiten. Aber dann ist das so. Aber ja, er wurde gekündigt. Er war also gezwungen, von seinen Ersparnissen zu leben und begann, die Angst zu entwickeln, bald wieder bei seiner Mutter einziehen zu müssen.
Dass das eine Angst für ihn war, kann ich nachvollziehen.
Und ich glaube, das war so der letzte Schritt, der ihm fehlte, diese Angst dann auf einmal wieder bei Klanner leben zu müssen, die dazu geführt hat, dass seine Gewaltfantasien ihm nicht mehr ausgereicht haben als Outlet.
Ja.
Er selbst gab später zu, nicht ehrlich zu sich gewesen zu sein und dass der eigentliche Ziel seines Hasses und der Gewaltfantasien immer seine Mutter waren, die er dann übertragen hat auf die Studentinnen der Gegend. Zu dem Zeitpunkt, als er die Taten ausgeübt hat, hat er sich das aber selbst nicht eingestanden. Zumindest zu Beginn nicht.
Hm.
Er wollte sie nicht überfallen oder angreifen. In seinen Fantasien waren seine Opfer haben ihm seine Opfer vorher immer vertraut. Und er beschloss, Tramperinnen aufzugabeln, weil er ja gelernt hatte. Das sind leichte Opfer. Selbst wenn sie hinterher vermisst werden, sie können gar nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden.
Ja.
Er kennt sie ja nicht. Er behauptete, das nur gemacht zu haben anfangs, um Leute kennenzulernen, in seinem eigenen Alter. Aber...
Also wenn ich sie kennenlernen will, bringe ich sie nicht um.
Naja, und wenn ich sie kennenlerne, frage ich sie nicht aus und nehme tausende verschiedene Leute mit. Und er sagt, in den 3 Jahren, in denen er das gemacht hat, hat er an die 1000 Leute hin und her gefahren, irgendwo hin. Dann machst du das nicht, um Leute in deinem Alter kennenzulernen. Wie er selbst sagte, musste er allerdings erst Mut aufbauen und überhaupt jemanden mitzunehmen. Er fuhr anfangs stundenlang die Highways rauf und runter, um potenzielle Opfer zu studieren und hielt sich auch, dadurch eskalierten seine Gewaltfantasien, die ihn aber gleichzeitig, weil er sich vorstellen konnte, hey, das ist jetzt mein Opfer, das ich mir hole und die töte ich und die vergewaltige ich und das war dann seine Gewaltfantasie, an die er sich klammern konnte und dadurch konnte er sich damit tatsächlich noch länger über Wasser halten.
Ja.
Mit diesen Fantasien, weil er jetzt direkte Opfer vor Augen hatte. Er selber beschreibt das aber wie Alkohol oder Drogen, dass wenn du erstmal einen Schluck genommen hast, du irgendwann mehr brauchst. Dann reicht der kleine Schluck nicht mehr.
Glaube ich ihm sogar, ja.
Noch mehr sein und noch mehr sein und noch mehr sein, weil das war sein High, das war sein Beruhigungsmittel, das war sein Outlet. Er gabelte über Monate hinweg ca. 150 Tramperinnen auf, so schätzte er das ein, um von ihnen korrektes, soziales Verhalten zu lernen. Wie, sodass er lernen konnte, wie konnte er sie dazu bringen, ihm zu vertrauen und dass sie ihn sogar mochten.
Ja.
Er bekam von seiner Mutter auch noch einen College-Aufkleber für sein Auto. Alle Angestellten und so weiter bekamen das für Autos und er ist ja auch ab und zu mal hingefahren, um sie zu besuchen. Ja. Dieser Aufkleber erlaubte ihm, sich jederzeit auf dem College-Gelände aufzuhalten.
Sehr schön.
Mhm. Es macht ihm also dann noch viel leichter, Studentinnen aufzugabeln. Umso mehr Selbstbewusstsein er aufbaute, umso mehr Utensilien verstaute er im Auto. Er fing an mit Plastiktüten, Messern, Decken und Handschellen, ging dann irgendwann dazu über, sich eine Pistole zu besorgen, die er unter dem Vordersitz oder seinem Bein versteckt, und er testete dann, ob seine Beifahrer die Waffe sehen könnten. Wenn sie unter seinem Bein oder unter dem Sitz ist.
Mhm, ja. Mhm.
Er manipulierte die Beifahrertür so, dass sie nur noch von außen aufging, was auch überhaupt nicht besorgniserregend war. Und am 7. Mai 1972, nachdem er einen heftigen Streit mit Clanell hatte, beschloss er, dass er nun ausreichend vorbereitet war und fuhr durch Berkeley, um sich ein Opfer zu suchen. Er gabelte tatsächlich sogar zwei junge Frauen auf. Hallo Sunny, du störst gerade in einem wichtigen Moment mit deinem süßen Mauzen.
Gar nicht wahr.
Sie braucht Aufmerksamkeit. Sie ist gerade alleine wach geworden. Das ist ja unmöglich.
Sie war nicht alleine. Sie lag auch im Wohnzimmer.
Nein, sie ist alleine wach geworden.
Sie lag im Wohnzimmer, direkt hinter mir.
Sie lag hier mit uns. Aber Sunny hat immer ein gewisses Mauzen, wenn sie der Meinung ist, sie ist alleine wach geworden. Und dann ist sie immer unglücklich. Sie ist ja ein kleines Kind. Ja. Die zwei jungen Frauen, die er aufgabelte, waren Mary Ann Pesky und Anita Mary Lucchesa. Sie waren Studentinnen aus Fresno, von der Fresno State University, und wollten nach Stanford trampen, ca. 80 Kilometer entfernt. Also auch nicht gerade eine kleine Strecke. Mary Ann wurde am 19. August 1953 geboren, sie war also 18. Sie hatte vier Geschwister, ihre Familie lebte von 1964 bis 1971 in Wiesbaden. Weil ihr Vater eine Ingenieursfirma gründete, kehrte die Familie allerdings zurück
in die USA.
Und zwar ein Jahr, bevor sie ermordet wurde. Also die Familie war damit, glaube ich, hinterher nicht so sonderlich glücklich. Tatsächlich war ich ziemlich fasziniert von ihrem Vater. Er hat, hat einen Doktor in Archäologie und er hat sich spezialisiert auf römische Architektur und insbesondere ihr Ingenieurswesen, ja, das die Römer hatten, um das tatsächlich auf die heutige Zeit anzuwenden, weil die ja unglaublich fortschrittlich waren, was Rohrleitung etc. und sowas alles anging. Und damit hat er sich beschäftigt.
Cool.
Also super Nische auch. Und das hat er dann auf sein eigenes Unternehmen dann in den USA angewandt. Ihre Eltern sind offensichtlich sehr beide geliebt worden von Familienangehörigen, Nachbarn. Und ihre Mutter Penny, die hatte eine unglaublich rührende Traueranzeige. Also deswegen muss ich das erzählen. Ich habe echt Tränen gekriegt, als ich die gelesen habe. Die war ja so toll geschrieben. Da ist einfach nur über sie geschrieben worden, dass sie gesagt hat, nach dem Tod ihrer Tochter, dass jeder Tag genossen werden muss, als wäre es der letzte. Dass niemand weiß, wann es vorbei ist. Einfach, ich denke, da hat sie recht. Ich meine, ihre Tochter war 18, als sie ermordet wurde. Und das hat, glaube ich, viel bei ihr geändert. Sie sagte auch, als sie krank war und es klar war, dass sie sterben würde, dass sie niemandem zur Last fallen wollte und die Traueranzeige einfach kurz sein sollte und nur mit allen notwendigen Details drin. Miss Penny ist gestorben am so und so vielten Trauerfeier, findet statt am. Mehr nicht. Und jetzt zitiere ich das mal, ihr Ehemann, Kinder, Enkelkinder und Urenkel, Freunde, Patienten und Bekannten, achso, sie war Krankenschwester, deswegen Patienten, und Bekannte wussten, dass keine Anzeige lang genug wäre, um ihre Güte Ausdruck zu verleihen. Und die Traueranzeige war super lang. Die ging 9 Absätze und bis auf einen einzigen Absatz waren sie alle lang. Und der eine Absatz, der nicht lang war, war die Aussage, dass sie über ihre Tochter Marianne überlebt hat. Das war die einzige, die nicht lang war. Und ansonsten, also es war locker eine A4-Seite Traueranzeige.
Ja.
Was schon richtig krass war. Ihre Eltern wurden auch neben Mary Ann beerdigt. Die haben beide noch lang gelebt. Die Mutter 2014 gestorben, der Vater 2018. Die waren beide ziemlich alt. Anita Mary Lucisa wurde am 29. Oktober 1953 geboren. Und ihre Eltern hatten einen super erfolgreichen Familienbetrieb. Die arbeiteten in der Landwirtschaft und sie waren Katholiken, sie hatte drei Geschwister und sie war an super vielen AGs in der Highschool beteiligt. Also in ihrem Jahrbuch war sie irgendwie gefühlt in allem. Sie war, und das finde ich total lustig, hast du schon mal von Yell-Leader gehört?
Nein.
Es sind keine Cheerleader. Sie sind beleidigt, wenn du sagst, sie sind Cheerleader. Okay. Sie sind Yell-Leader, weil die cheeren nicht, die schreien. Sie stehen zwischen den ganzen anderen Leuten, die ein Spiel sich angucken, und schreien. Und darauf sind sie stolz. Keine Cheerleader, sie sind Yell-Leader. Ja, sie hat Deutsch belegt, gehörte zum amerikanischen Field Service. Das ist eine gemeinnützige Organisation für Austauschschüler, die denen hilft in der Zeit. Irgendwas mit Französisch hat sie auch gemacht. Ich habe nicht herausgefunden, was das ist. Le Cirque de France. Ich habe nicht herausgefunden, what the fuck das ist, aber irgendwas mit Französisch.
Ich spreche kein Französisch.
Ja. Nee, ich wusste nicht, was sein soll.
Ich habe nur de France verstanden.
Kreis der Franzosen oder des Französischen. Und das ist, keine Ahnung.
Wer weiß.
Und sie war im Wissenschaftsclub. Und ihre Eltern suchten nach ihrem Verschwinden lange und hatten mehrere Vermisstenanzeigen aufgegeben. Und sie versprachen tatsächlich auf jedwedigen Hinweis eine $500 Belohnung. Umgerechnet sind das $3.700 heute. Und wirklich auf jedwedigen Hinweis, den es für ihre Tochter gab. Kemper beschrieb beide Mädchen als sehr naiv, weil sie ihm einfach so vertrauten und sich sogar freuten, dass er sie den ganzen Weg nach Stanford fahren würde.
Er hat nicht unrecht.
Ja, aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, welche Zeit das ist. Als sie das machen, sind die Serienmorde, die aktuell dort gerade anfangen, noch nicht groß publik. Die Warnung, hey, steig zu den fremden Leuten nicht ins Auto, gab es damals nicht. Leute, die so nett sind und dich mitnehmen, sind nette Leute.
Ja.
Heute wissen wir, die ist ganz schön doof, aber damals war das normal. Und deswegen war das so schlimm mit den Serienmorden, glaube ich, in Kalifornien auch. Aber weil das normal war, dass die Leute zu anderen Leuten ins Auto gestiegen sind. Einfach so.
Ich weiß.
Ich meine, heute haben wir Uber, also von daher.
Ja, ist das nicht dumm? Mhm. Ich meine, wir haben den Kindern beigebracht und uns selber wurde das ja beigebracht, steigt nicht zu fremden Menschen ins Auto, geh nicht mit Fremden mit, aber, und nimm kein Essen von Fremden an, aber ich bestelle mir regelmäßig Essen nach Hause von Fremden.
Ja,
regelmäßig. Gestern erst.
Kathi hatte gestern Pizza.
Ja, ich hatte Hunger. Und dann steigen wir zu fremden Menschen ins Uber. Mein Taxi ist immer noch mal was anderes, finde ich. Das ist leichter nachvollziehbar.
Ist das leichter nachvollziehbar? Ich glaube, Uber ist leichter nachvollziehbar, wenn man verschwindet. Ja. Und dann wird der Verlauf gezogen. Der Browserverlauf, der App-Verlauf, wie auch immer. Dann siehst du, sie hat einen Uber gebucht.
Und man sieht nicht, dass ich ein Taxiunternehmen angerufen habe?
Dass du es angerufen hast vielleicht. Und die können dir dann vielleicht auch sagen, welches Taxi rausgefahren ist. Aber ich denke, der Prozess dauert länger als Uber.
Möglich.
Schlussendlich ist, glaube ich, beides gleich nachvollziehbar, aber es ist trotzdem total crazy zu aber sagen, so, hey, steig nicht bei fremden Leuten ins Auto, aber hier, bestell dir eine fremde Person übers Internet, die dich irgendwo hinfährt. Also von daher, schlussendlich ist es auch nichts anderes als Trampen irgendwie. Ne, ich meine, du hast eine gewisse Sicherheit dahinter, weil die ja
die alle registriert sind, ne?
Ja. Er fand Anita unglaublich attraktiv, war allerdings von Mary Ann mehr angezogen. Aber so wie er über die beiden gesprochen hat, kann ich nur sagen, er hat definitiv kein Mitleid für das, was er ihnen angetan hat. Nach einer Weile der Fahrt fuhr er an einer Landstraße ab. Er fesselte Mary Ann mit Handschellen und verstaute Anita im wahrsten Sinne des Wortes im Kofferraum. Er brachte sie dazu, sich freiwillig in den Kofferraum zu legen, indem er sagte, er würde die beiden dann nicht verletzen, wenn sie sagten, was er machen würde.
Wenn sie taten, was er machen würde?
Ja.
Nicht sagten?
Ja.
Ja.
Er versuchte, Mary Ann zuerst zu erwürgen und schaffte es nicht. Er stellte scheinbar fest, wie viele andere auch, erwürgen ist gar nicht so leicht, wie es im Film dargestellt wird. Ich wiederhole nochmal, zwischen 7 und 10 Minuten dauert es, bis eine Person tatsächlich erstickt durch Erwürgen. Das dauert, ist gar nicht leicht. Er zückte daraufhin sein Messer, das er in seiner Hosentasche trug, und er stach sie damit.
Ja.
Er war geschockt, wie langsam sie starb. Er erzählt das heute auch immer noch, auch 2017 bei der Anhörung wieder. weil in Filmen die Opfer ja einfach umfallen, wenn du die erstichst.
Ja.
Die fallen einfach um. Und er bezeichnete das wirklich so, wie sie tropfte zu Tode. Er war geschockt, wie lange das dauerte, was da für gurgelnde Geräusche von ihr kamen, wie sie sich gequält hat. Und er sagt auch, dass er sich hinterher furchtbar fühlte, nicht weil er sie getötet hat, sondern dass das so lange gedauert hat, bis sie gestorben ist.
Also es war nicht seine Absicht, sie zu Tode zu quälen.
Nein.
Sondern nur sie zu töten.
Nur sie zu töten.
Ja.
Das war sein Ziel. Sie muss tot sein und dann kann ich mit ihnen Sex haben. Das
ja.
war sein Ziel. Und nicht, sie sollen, es gibt andere, John Wayne Gacy, der sich daran ergötzt hat, seine Opfer zu foltern im Vorfeld. Ich erinnere ja nur an die Badewanne, in die er seine Opfer mal wieder gesteckt hat. Und es gibt genug andere, die das auch gemacht haben, aber er war wirklich, das Ziel war nicht, oder der Hai für ihn war nicht das Ermorden selbst, sondern das hinterher, sie zu besitzen. Das war sein Hai.
Ja.
Und nicht das Ermorden selbst. Er wusste allerdings auch, so seine Aussage, dass er jetzt auch Anita töten müsste. Es war von vornherein sein Ziel, sie zu töten. Bullshit. Aber das war seine Aussage. Er müsste sie ja jetzt auch töten. Sie hat ja den ganzen Krach vom Vordersitz mitbekommen, während sie da im Kofferraum lag. Oder vom Hintersitz.
Ja.
Als er den Kofferraum öffnete, sah Anita, dass er Blut an den Händen hatte und er behauptete, Mary Ann hätte eine gebrochene Nase, nachdem er sie geschlagen hätte. Und Anita solle aussteigen, um ihr zu helfen. Und dann betonte er in seinem einen Interview nochmal, und das finde ich total faszinierend, und ich glaube, das sagt alles darüber ihn aus, was er darüber denkt, dass er Leute getötet hat. Ich habe sie nie geschlagen. Ich habe sie getötet, aber nicht geschlagen. Eine Frau zu schlagen ist falsch.
Aber sie zu töten ist okay. Okay. Hä? Ja, klar. Logisch.
Ergibt total Sinn, oder?
Aus seiner Warte schon.
Ja.
Sie zu töten ist ja nicht zu schlagen. Mit dem Messer auf sie einzustechen ist ja nicht schlagen.
Ja.
Ja. Und es war auch nicht seine Absicht, sie zu quälen.
Ja.
Sie zu schlagen ist sie zu quälen. Ja. Das war ja nicht seine Absicht.
Er hat sich auch bei Anita entschuldigt. Als er sie in den Kofferraum verfrachtet hat, hat er dabei ihre Brust gestreift. Und er sagte selber, dass ihm das total peinlich war und er hat sich bei ihr dafür entschuldigt. Hey, ich hab dich gerade gefesselt und steck dich jetzt in meinen Kofferraum. Sorry, dass ich deine Brust gestreift habe. Ich glaube, das war ihr letztes Problem in diesem Moment. Aber das war ihm unangenehm. Das wäre ja eine erzwungene Berührung in einem nicht legitimen Bereich.
Ja.
Also, ja. Er hat eine sehr interessante Philosophie.
Überrascht dich das?
Nein, aber ich... Sie verließ, nachdem er ihr das gesagt hatte, sie soll aufstehen, um Mary Ann zu helfen, verließ sie ohne Widerstand den Kofferraum. Sie sah dann aber, wie er sein Messer wieder zückte und dass er auf sie einstechen wollte. Sie warf sich daraufhin zurück in den Kofferraum, was ich nicht nachvollziehen kann, weil das ist kein guter Fluchtweg. Du weichst in dem Moment vielleicht dem ersten Stich aus, aber du bist dann ja gefangen.
Weglaufen wäre vielleicht sinnvoller gewesen.
Er selber sagte aus, dass er komplett vergessen hatte, dass er ja auch seine Pistole hatte, weil er so im Wahn war in diesem Moment, dass er so panisch war, dass er die jetzt auch ganz schnell töten muss. Und, ne,
ja.
Weil das auch der erste Mord nicht so war, wie er dachte, wie es ablaufen würde mit dem Erstechen, dass er vergessen hatte, dass er seine Pistole in seinen Stiefel gesteckt hatte.
Das glaube ich ihm sogar.
Das glaube ich auch tatsächlich. Vor allem, weil er später seine Pistole benutzt und ja auch vorher schon jemanden mit einer Pistole erschossen hat. Er versuchte ihr zuerst in den Hals zu stechen, schnitt sich dabei aber auch selbst in die Hand, für das er später auch eine Naht brauchte. Also war es ein ziemlich tiefer Stich auch, oder Schnitt in seinem Fall. Sie kämpfte die ganze Zeit mit ihm, sie erlitt mehrere Stiche, teilweise so heftig, dass man ihre Knochen im Arm gesehen hat. Und er war immer panischer, er wollte einfach nur, dass sie jetzt stirbt. Er wollte nicht jetzt noch weiter aufs. Er wollte einfach, dass sie jetzt stirbt und dass das jetzt vorbei ist.
Er wollte sie
und
nicht quälen.
Und hat immer panischer auf sie eingestochen und immer heftiger. Und, aber sie kämpfte immer weiter und er war verwirrt. Warum stirbt sie denn jetzt nicht? Warum stirbt sie denn jetzt nicht? Sie stirbt nicht. In den Filmen sterben die immer sofort, sie stirbt nicht.
Adrenalin und, ihr noch mehr Kraft verliehen hat.
Ja. Allerdings aufgrund des großen Blutverlustes mit den ganzen Stichwunden wurde sie immer schwächer.
Ja.
Und das merkte er und in dem Moment hat er dann das Messer in den Kofferraum mit ihr geworfen, den Kofferraum zugeklappt und fuhr fort, während Anita dann im Kofferraum verblutete. Er brachte die beiden in sein Apartment und zerteilte dort die Leichen. Er war, laut eigener Aussage, sexuell gereizt von dem Geräusch des Köpfen.
Ja. Okay.
Er hat eine besondere Affinität für Köpfe.
Ja.
Er betonte nochmal, dass er absolut keinen Kontakt mit unangebrachten Körperstellen hatte. Er hat Nekrophilie begangen, gibt aber nicht in jedem Fall zu, dass er es gemacht hat. Und ich glaube, in seinem Fall denkt er auch, das, was er dort getan hat, war nicht Nekrophilie. Aber wenn du die Köpfe, selbst wenn er es in diesem Fall nur als Masturbationsmaterial benutzt hat, was er in anderen Fällen nicht nur getan hat, ohne jetzt in Details einzugehen, ist das für mich auch Nekrophilie. Also in dem Fall behauptet er, hätte er nichts mit den Leichen weitergemacht sexuell, aber wenn du sie fotografierst und die Köpfe behältst und dich daran ergötzt und du tatsächlich sexuelles Gefallen daran findest, dann ist das für mich auch nekrophil. Auch wenn du keine, wie hat er das so schön gesagt, das habe ich ja als Zitat gehabt, unangebrachten Körperstellen berührt hast. Ja. Er vergrub die Körperteile an unterschiedlichen Orten in den Santa Cruz Hills. Und die Köpfe behielt er, wie gesagt, mehrere Tage. Er reinigte sie, er frisierte sie, er stellte sie auf, damit er sich mit ihnen unterhalten konnte.
Das sagt eine Menge über ihn aus, ja. Mhm.
Er behielt sie mehrere Tage und warf dann beide Köpfe in eine Schlucht. Also wie gesagt, einige Berichte und nochmal jetzt Vorwarnung für ein bisschen was Ekliges, sagen aus, und er hat es definitiv bei anderen Opfern getan, da hat er die Münder der Köpfe als orales Befriedigungsmittel benutzt.
Ja.
So bezeichne ich das jetzt einfach mal. Er sagte, er hätte ja nichts Nekrophiles getan. Ich denke, dass er betont hat, dass er keine unangebrachten Körperstellen berührt hat, dass er es in diesem Fall tatsächlich auch getan hat und er das einfach so nicht empfindet.
Ja.
Ja. Nach diesem Mord waren mit seinen Gewaltfantasien auch immer sexuelle Fantasien ab sofort
präsent. Mit inbegriffen, ja.
Ja. Vorher, laut eigener Aussage, war das nicht so. Sondern der Plan war, sie erst zu vergewaltigen und dann zu ermorden. Damit, und weil er das so in Escotero gelernt hat von den Straftätern, wenn du sie vergewaltigst und hinterher umbringst, dann kann keiner dir die Vergewaltigung nachweisen. Das ist ja noch in Zeiten vor DNA. Und ja. Wenn das ein Opfer war, das mit dir nicht in Verbindung steht, kann das keiner mit dir in Verbindung bringen. So war eigentlich sein Plan. Aber jetzt war das erst töten, dann Sex. Yay. Nach circa 2,5 Monaten fand ein Bergsteiger den verwesten Kopf von Marianne, nicht den von Anita, obwohl sie eigentlich in die gleiche Schlucht geworfen wurden, aber wer weiß, mit Tieren und sie konnte anhand von zahnärztlichen Unterlagen identifiziert werden. Weitere Körperteile wurden allerdings nicht gefunden. Später, nachdem Ed Kemper verhaftet wurde, hat er tatsächlich die...
Gesagt, wo?
Er hat sie tatsächlich auch richtig zu den Gräbern geführt. Und hat auch gesagt, nachdem er das dann alles gesagt hat, da habe ich was vergraben, da habe ich was vergraben, da habe ich was vergraben und da auch noch. Und jetzt möchte ich bitte wieder gehen. Also er wollte sich da nicht aufhalten und er hat sich daran auch nicht ergötzt, tatsächlich, in dem Fall. Inwieweit das tatsächlich echt war, weil er trotzdem die Gräber auch besucht hat, vor allem von Marianne. Ihm war es wichtig, Mariannes Grab zu besuchen. Wie gesagt, Anita fand er an sich attraktiver, er fühlte sich aber warum auch immer von Marianne angezogen, er konnte es nicht begründen. Mariannes Grab hat er immer wieder besucht. Und ich weiß daher nicht, ob ich ihm das so glaube, dass er sich daran gar nicht ergötzt hat, dass er jetzt die Kriminalbeamten daran gezeigt hat, wo sie graben müssen. Ich denke einfach, dass es vielleicht für ihn, weil es ja noch vor der Verhandlung stattgefunden hat, so ein Mittel war, um zu zeigen, hey, ich bin kooperativ. Ed wusste, er würde wieder töten. War allerdings unzufrieden, wie die Morde abgelaufen waren. Wie gesagt, er wollte ja nicht sein Opfer quälen, er wollte, dass sie schnell tot sind.
Er hat sich das anders vorgestellt,
Das hat er ja auch als 15-Jähriger schon gesagt, als es um seine Großeltern ging. Er wollte da ja gar nicht, es ging ihm ja auch da nicht ums Morden, sondern da sind die jetzt tot. Und das sollte schnell gehen und er wollte niemanden quälen oder foltern. Er hielt sich eine Weile mit den Trampern über Wasser, die er aufsammelte. Und wo er dann fantasieren konnte, dass er die jetzt gleich töten würde und mit den Fotos, die er von den Leichen gemacht hat.
Ja.
Allerdings bekam er am 14. September 1972 eine weitere Chance, ist diesmal richtig zu tun mit dem Morden.
Ja.
Aiko Ko war 15 Jahre alt. Ihre Mutter stammte aus Lettland, ihr Vater aus Korea. Sie war Tänzerin und tourte durch die USA tatsächlich als mit koreanischen Volkstänzen.
Ja.
Und hatte auch vor, das später beruflich zu tun. Sie war auf dem Weg nach San Francisco für Tanzunterricht und ihr Bus kam nicht und sie war froh, dass Ed ihr angeboten hatte, sie mitzunehmen. Ed selber wiederum sagt immer wieder, das behauptet er heute noch steif und fest, und ich glaube ihm das bis zu einem gewissen Punkt, weil sein Hass immer auf Frauen, nicht auf Mädchen ausgerichtet war, dass er dachte, sie wäre eine Studentin und 18, 19 Jahre alt, weil sie spätabends unterwegs war, alleine nach San Francisco, hätte er niemals gedacht, dass sie so jung ist. Dass er
Wer das lässt ja noch eine 15-Jährige alleine nachts?
Ja, eine 15-Jährige, die alleine durch die USA tourt. Ich glaube, die lässt du auch alleine mal dann spätabends zum Tanzunterricht
machen. Ich weiß, aber das war nicht sein Gedanke.
Nein, eben. Er kannte sie auch nicht. Ne? Es, obwohl sie ein bisschen schon in Zeitungen waren. Es gibt unglaublich schöne Fotos von ihr in den Kostümen und so weiter, aus Zeitungsausschnitten. Aber ich glaube nicht, dass er sie erkannt hat.
Wenn er die Zeitung überhaupt gelesen hat.
Eben. Er wechselte regelmäßig die Straßen hin und her, bis Aiko komplett verwirrt war, wo sie sich überhaupt gerade aufhielten. Sie bekam Angst und bat, dass er anhalten sollte. Er zog daraufhin seine Waffe und hielt sie ihr an die Rippen. Er behauptete, er wolle sie nicht töten, um sie zu beruhigen, damit sie nicht weiter so einen Krach machte, weil ihn das gestört hat, weil seine Fantasie war ja, sein Opfer soll ihm vertrauen, bis er plötzlich sein Opfer tötet. Und erst dann das Opfer erkennt, hey, du tötest mich jetzt. Das war seine Fantasie und nicht dieses vorher panische, ich weiß, hier stimmt was nicht, ich habe Angst und ich will das nicht mehr. Das wollte er gar nicht. Er behauptete, er wolle nur jemanden zum Reden haben und dass er sie fesseln und knebeln wolle, damit sie ihm zuhören würde. Sie ließ das auch angeblich zu. Wie gesagt, diese Aussagen stammen ja alle von Ed selber, was da ablief. Und ging freiwillig auf den Rücksitz. Er schloss sich danach angeblich aus dem Auto aus, weil er hielt an. Verfrachtete sie auf den Rücksitz. Und also kletterte vom Vordersitz auf den Rücksitz. Sie selbst laut eigener Aussage. Also laut seiner Aussage. Dann stieg er angeblich aus dem Auto aus, machte die Vordertür zu und wollte durch die Hintertür mit ihr auf den Rücksitz. Und hat sich dabei angeblich ausgeschlossen aus dem Auto.
Ja.
Und sie hätte ihm aufgemacht.
Wie denn, wenn sie gefesselt war?
Naja, wenn die Hände waren vor dem Körper
gefesselt. Okay, dann ist das möglich, ja.
Und das war das, was er behauptet hat. Sie hätte ihn wieder reingelassen. Ich glaube, da spricht sein Narzissmus aus ihm und dass er sich an den Fällen ergötzt und dass er es ein bisschen theatralischer macht, als es tatsächlich war, weil den Teil glaube ich nicht. Kein Opfer, das gerade geknebelt und gefesselt wurde. Wenn sich der Täter aus dem Auto ausschließt und keine Möglichkeit mehr hat, an dich ranzukommen, würde das machen. Die Hände sind vor dir gefesselt, steig verdammt nochmal auf den Vordersitz und fahr weg. Der Schlüssel steckte. Fahr. Auch wenn du nicht weißt, wie man fährt. So viel weiß jeder. Fahr. Von daher, das glaube ich nicht. Diesen Teil glaube ich nicht von seiner Story. Er hat es zwar immer wieder behauptet und seine Story in dem Punkt auch nicht geändert, jemals auch nur ansatzweise, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Dass sie sich denkt, jo, der hat mich gerade geknebelt und gefesselt und auf den Rücksitz verfrachtet. Jetzt will er mit mir zusammen auf den Rücksitz. Ja, ich lasse ihn mal wieder rein. Nein, das glaube ich nicht.
Nee.
Auf alle Fälle, schlussendlich... Er war wieder im Auto, legte er sich auf den Rücksitz auf sie und versuchte sie, sie war ja geknebelt, dadurch konnte sie durch den Mund nicht atmen, versuchte sie dann mit der Hand auf der Nase zu ersticken, indem er ihr einfach nur noch die Nase zuhielt. Sie kämpfte, verlierte dann aber das Bewusstsein. Während sie bewusstlos war, vergewaltigte er sie und hinterher erwürgte er sie mit einem Schal.
Verlor das Bewusstsein.
Was habe ich denn gesagt?
Verlierte. Ja, das hat mich gestört.
Ja. Er wickelte die Leiche in Folie und legte sie in den Kofferraum. Im Anschluss fuhr er in eine Bar und trank ein paar Bier. Bereits bevor er die Bar betreten hatte, nachdem er geparkt hatte, schaute er in den Kofferraum, um auf die Leiche hinabzuschauen. Und als er die Bar verließ, machte er das Gleiche nochmal.
Gesund,
also,
würde ich sagen.
Ich kann dazu nur sagen, er hat sich total an seiner Tat ergötzt.
Ja.
Und dann, im Anschluss, fuhr er zu Clarnell mit der Leiche im Kofferraum. Und ich kann mir nur vorstellen, dass er gehofft hat, sie würde auf seine Aktion reagieren, weil zu dem Zeitpunkt Mary Ann ja identifiziert wurde. Das war durch die Presse gegangen. Ja, und auch andere Morde gingen jetzt durch die Presse, die nichts mit ihm zu tun hatten. Aber ich glaube, so wie er das beschrieben hat, das Gespräch mit ihr beschrieben hat, dass er gehofft hat, sie würde ihn verdächtigen.
Ja. Schließlich hat sie ja auch schon gesagt, er würde seine Großeltern ermorden. Richtig.
Auf alle Fälle lief das so nicht. Er fuhr dann schlussendlich nach Hause und schaffte die Leiche in sein Apartment. Dabei wäre er laut eigener Aussage fast von seinem Nachbarn erwischt worden, wie er den Sack hochschleppte, den Müllsack. Aber das stimmt, keine Ahnung. Er zerteilte sie in der Badewanne und am Tag darauf zerteilte er ihre Leiche in der Badewanne. Über Nacht hatte er sie dort einfach nur liegen lassen. Er behielt ihre Hände und den Kopf. Andere Leichenteile entsorgte er. Den Kopf ist ja so sein Ding. Das macht er eigentlich mit jedem Opfer.
Aber die Hände?
Die Hände, laut eigener Aussage, waren in diesem Fall weil er die separat entsorgen wollte, weil durch die Hände und die Fingerabdrücke sie zu leicht identifizieren wäre.
Aber auch nur, bis es verwest ist.
Ja, also das war seine Begründung dahinter. Was, ob das so stimmt, keine Ahnung, aber das war in dem Fall seine Begründung dahinter. Er macht das auch nicht nochmal mit den Händen. Vielleicht hatte sie auch einfach ungewöhnlich schöne Hände.
Ja.
Mehrere Tage später suchte er dann nach einem passenden Ort, um die Kopf und die Hände zu begraben.
Ja.
Das war an einem Samstag. Als er darüber sprach in dem Interview, sagte er, und ich musste das echt als Zitat aufschreiben, ist nicht leicht, diese Dinge zu entsorgen. Alleine die Tatsache, dass er über die Leiche einer Person
als Dinge
redet, sagt für mich aus, dass er keinerlei Schuldgefühle hat, dass er keinerlei Reue empfindet. Und auch das ist einfach ein Anzeichen für mich, dass er...
Seine Opfer waren keine Menschen.
Ja, definitiv.
Aus seiner Sicht waren das keine Menschen.
Er hat auch irgendwann mal gesagt, dass wenn er sie umgebracht hat, für ihn dann Puppen waren.
Ja.
Also wir waren keine Menschen für ihn.
Und dann kannst du doch keine Reue empfinden, wenn du Puppen, wenn ich eine Puppe köpfe, empfinde ich auch nicht so viel Reue. Ja. Ich meine, ich köpfe keine Puppen.
Aber ja, das, von daher, Psychopath.
Meine Nichte hat eine Playboy-Puppe, der sie immer ihre Haare abmacht.
Damit, ja, aber Friseur gespielt haben wir auch alle.
Nee, damit ich sie wieder ranmachen kann, damit sie wieder abmachen kann, damit ich sie wieder ranmachen kann, damit sie sie wieder abmachen kann. Und dann so, hör jetzt auf.
Weißt du, deine Nichte ist was, zwei jetzt?
Sie ist zwei.
Also von daher ist das okay.
Ich sehe da auch keine Tendenzen in ihr.
Im Anschluss, nachdem er dann sämtliche Körperteile irgendwo vergraben hat, und die Hände auch vergraben hat und dann nur noch den Kopf im Kofferraum hatte, fuhr er zu seinem ersten Psychologen in Fresno und am Nachmittag dann zu seinem zweiten Psychologen. Zu beiden, während er einen Kopf in seinem Kofferraum hatte.
Ja.
Ja.
Ist ja jetzt ein
Hochgefühl. Der Sinn dieser beiden Besuche war sehr explizit. Er musste bei beiden dort Tests bestehen, damit seine Akte versiegelt werden würde.
Mhm.
Mhm. Ursprünglich hat er auch gestanden, Teile von Aiko gegessen zu haben. Und beschrieb das auch wie als richtig gekochtes Gericht. Angeblich, also bei der ursprünglichen Aussage diesbezüglich, war angeblich inspiriert von den Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg. Und er habe mit Kannibalismus experimentieren wollen. Und er empfand es so, dass er das Opfer dann noch einmal besitzen könne. Bei seiner Bewährungsanhörung 1988 leugnete er allerdings, dass er Kannibalismus betrieben hat. Also was jetzt stimmt, keine Ahnung. Aber wenn er es ursprünglich ausgesagt hat, war es vielleicht nur, um den Medienhype noch weiter anzusteigern. Und er, wie gesagt, Narzisst.
Ist beides jetzt möglich? Also entweder, ja, dass er es ausgesagt hat, weil es so, ja, war, oder um den Medienhype weiter anzuheizen. Also gibt es jetzt mehrere Sachen.
Und die Psychologen, die er besucht hat, mit dem Kopf im Kofferraum,
ja,
mussten ihre Berichterstattung ans Gericht beide abgeben, damit,
ja,
ein Schluss getroffen werden konnte, ja, was seine Akte und auch seine Zeit der Bewährung anging, ob jetzt die Bewährung beendet, als beendet erklärt wird.
Ja.
Der erste Psychologe schrieb Folgendes. Wenn ich diesen Patienten anschaue und weder seine Geschichte kennen oder hören würde, würde ich denken, es handelte sich um einen gut angepassten jungen Mann, der Initiative und Intelligenz besitzt und frei von psychischen Erkrankungen ist. Zusammengefasst handelt es sich um zwei verschiedene Personen, wenn wir über den 15-Jährigen reden, der die Morde begangen hat, und den 23 Jahre alten Mann, den wir heute vor uns haben. Es ist meine Meinung, dass er exzellent auf die Behandlungen der letzten Jahre reagiert hat, und ich sehe keinen psychologischen Grund, warum er eine Gefahr für sich selbst oder die Gesellschaft wäre.
Aber er hat gerade einen Koffer in seinem Kofferraum. Gut, was er nicht wusste, aber trotzdem.
Er wusste nicht, dass der Kopf in seinem Kofferraum war.
Ja, aber trotzdem. Ja. Ist witzig so. Mhm. Er ist keine Gefahr für sich selbst oder die Gesellschaft. Mhm. Ach, übrigens, er hat einen Kopf in seinem Kofferraum.
Aha. Der zweite Psychologe,
ja,
lobte seine Entwicklung und begründete seine Empfehlung wie folgt. Da es ihm mehr Freiheit geben würde, dieses Potenzial, also das Potenzial mit seiner Entwicklung ist damit gemeint, als Erwachsener zu entwickeln, würde ich es als vernünftig ansehen, seine jugendliche Strafakte permanent zu tilgen. Ich bin froh, dass er sein Motorrad nicht mehr führt und hoffe, es bleibt dabei. Denn dies ist gefährlicher für sein Leben und seine Gesundheit als irgendeine Bedrohung, die von ihm ausgehen könnte. Ich finde es sehr lustig, leider geht das in der Übersetzung verloren. Mit welchem Wortwitz dieser Psychologe das Motorrad tatsächlich als Beispiel genannt hat, warum das viel gefährlicher wäre, Motorrad zu fahren, als Ed Kemper auf die Gesellschaft loszulassen.
Aber ja.
Das geht in der Übersetzung leider so ein bisschen verloren, der Wortwitz, aber ja. Zwei separate Psychologen haben also mehr oder weniger das Gleiche gesagt. Hey, der ist gesund und keine Gefahr für sich selbst oder irgendeine andere Person. Das Gericht entschied also am 29. November 1972, seine Akte zu versiegeln. Zu diesem Zeitpunkt war er wieder gezwungen, bei Clanell einzuziehen. Sein Geld war aufgebraucht und er war zurück bei seiner Mutter.
Oh je.
Aha.
Seine größte Angst wurde also wieder wahr.
Ja, wir können uns also vorstellen, was im Anschluss passiert ist.
Ja.
Und darüber werde ich dann in der nächsten Folge erzählen.
Okay.
Also, bis dann.
Bye, bye.